herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Willkommen zu Episode 23 von der Vollzeitrentner. Hier ist Rente kein Ruhestand, sondern Dauerbetrieb im Turbo-Modus, ganz ohne Akkuwarnung. Die Folge 46 mit dem Titel Kollaps der Krisenbewältigung, Talfahrt in 7 Tagen ist eine pointiert satirische Abrechnung mit dem aktuellen Zustand Deutschlands. In 7 Etappen wird der Niedergang eines Landes, das früher für Ordnung, Leistungsbereitschaft und Problemlösung stand, heute aber in Bürokratie, Symbolpolitik und Orientierungslosigkeit gefangen ist, beschrieben. Statt konkrete Krisen zu bewältigen, verliert sich die Politik in Nebenschauplätzen wie Genderdebatten, während Inflation, Bildungskrise und Pflegenotstand ungelöst bleiben. Vertrauen in Politik und Institutionen schwindet. Solidarität wird durch Selbstoptimierung ersetzt und die junge Generation scheint eher auf Sinnsuche als auf Verantwortung fokussiert. Im Epilog wird aus der Perspektive eines lebenserfahrenen Unternehmers und jetzigen Vollzeitrentners resigniert, aber sarkastisch auf eine Gesellschaft zurückgeblickt, die sich in Ideologien verstrickt, reale Probleme ausblendet und sich dabei selbst als moralisch überlegen inszeniert. Das Fazit: Deutschland steckt nicht nur in einer Dauerkrise, es hat sich in ihr eingerichtet. Neues Leben, neue Töne, mein Start in die 80er. Altstadtlichter und Neujahrsnächte oder Karlchen, Wodka, Wunderkerzen und andere Höhepunkte, so heißt Folge 47. In dieser Folge erinnert sich der Vollzeitrentner an seinen Neustart in den frühen 1980er Jahren, eine Zeit des Aufbruchs, der Rückkehr nach Hannover und des Eintauchens in die aufblühende Altstadtszene. Zwischen urigen Kneipen, neuen Freundschaften und lebendiger Kultur fand ich nicht nur meinen Platz, sondern auch ein neues Lebensgefühl. Ein besonderer Höhepunkt war der Jahreswechsel 1979-80 in der London-Schenke, gefeiert mit Wodka, Feuerwerk, Canapés und einer wilden Mischung aus Menschen, Geschichten und Musik. Auch die regelmäßigen Besuche bei meinem Freund Peter in den USA prägten diese Jahre. Amerika wurde für mich ein zweites Zuhause auf Zeit. Rückblickend erkennt der Vollzeitrentner, die 80er Jahre waren mehr als nur gute Partys und große Abenteuer. Sie waren eine Art Vorbereitung auf das heutige Leben in Ruhe und Gelassenheit. Lebensfreude, Freiheit, Menschlichkeit, all das wurde damals gelernt und heute gelebt. Ruhestand? Von wegen Ruhe. Für den Vollzeitrentner heißt das Vollgas statt Stillstand, Überraschung statt Routine. Wer hier Entspannung sucht, sollte sich besser anschnallen. Denn jetzt wird kreativ gekurvt, gelacht und das Leben neu erfunden.
Kollaps der Krisenbewältigung, Talfahrt in 7 Tagen.
Eine Reise durch das neue Deutschland, powered by Werteverfall, Regierungspannen und Latte Macchiato Moral.
Tag 1, wir kriegen das schon hin, sagt keiner mehr.
Früher war Deutschland das Land, das Autos exportierte und Ordnung inhalierte. Heute exportieren wir bestenfalls noch Bürokratie und importieren Verunsicherung. Die Regierung diskutiert über Schandersternchen, während der Mittelstand über Heizkosten hyperventiliert. Früher wurde gehandelt, heute wird debattiert, geprüft, gestoppt und nochmal geprüft. Aber hey, wenigstens ist das PDF barrierefrei. Es ist inzwischen eine Gesellschaft, die Pflegeheime kollabieren lässt, aber sich in Sternchendebatten verliert und VerfassungsrichterInnen berufen will, die ungeborenem Leben die Menschenwürde absprechen und die Wähler eines politischen Gegners gern mal entsorgen würden.
Ironie.
Früher war Merkel, heute ist ich glaube, wir haben da ein Zuständigkeitsproblem, gut, dass wenigstens die EU einheitlich nicht weiter weiß, dann ist Deutschland nicht mehr allein ahnungslos.
Tag 2, Inflation oder wie wir lernen, das Schnitzel zu teilen.
Ein Liter Milch kostet bald so viel wie ein Kurzurlaub in den 80ern. Omas Haushaltstipp, Butter einfrieren. Heute, Butter finanzieren. Die Politik nennt es wirtschaftliche Herausforderungen, Rentner nennen es Abstieg mit Ansage. Aber gut, Hauptsache die Tankstelle hat jetzt vegane Reps.
Ironie.
Früher hat man das Geld auf die Bank gebracht, heute reicht's nicht mal mehr bis zur Bank. Generation.
Buy now, pay later.
Bekommt jetzt Nachhilfe im Kursrechnen mit Kassenbon.
Tag 3, Demokratie zum Selberbauen, bitte Bedienungsanleitung beachten.
Bürgerdialog, Bürgerrat, Bürgergeld, alles für den Bürger, nur irgendwie ohne ihn. Die Wahlbeteiligung sinkt, aber keine Sorge, die CDU hat noch eine neue Steueridee. Vertrauen in die Politik, laut Umfragen gleich auf mit der Hoffnung auf pünktliche Züge. Früher war das Vertrauen blind, heute ist es schlichtweg.
Ironie.
Wenigstens ist das Misstrauen jetzt gleichmäßig auf alle Parteien verteilt. Wer früher Politikverdrossenheit hatte, hat heute Wahlpanik. Fortschritt.
Tag 4, Bildungsoffensive mit Rückwärtsgang.
Kreidezeit in deutschen Schulen. WLAN, vielleicht 2028. PISA-Ergebnisse, sagt Tiefe. Die Jugend kann keine Briefe schreiben, aber weiß, was manifestieren bedeutet. Früher gab's Schulranzen. Heute gibt's emotionale Erschöpfung in Klasse 6. Und wo ist eigentlich der Respekt geblieben? Wahrscheinlich bei TikTok verloren.
Ironie.
Statt Abitur gibt's jetzt ein digitales Zertifikat in Achtsamkeit und Füllerphobie. Wer hätte gedacht, dass Lesen, Schreiben, Rechnen mal zu Privilegien gehören?
Tag 5, der Klimahammer, bitte keine Fragen stellen.
Klimaziele, klar, nur bitte ohne Verzicht, Verantwortung oder Veränderung. Das Thermostat steht auf globaler Backofen, aber wir sprechen lieber über Wärmepumpen als über Verzicht. Die Boomer fragen.
Wieso war das Wetter früher stabiler?
Antwort, weil damals noch Leute regiert haben, die nicht in Talkshows wohnten.
Ironie.
Klimaschutz ist das neue Fitnessstudio-Abo, teuer, trendy und konsequent ignoriert. Schön, dass wenigstens die Gletscher schneller verschwinden als die Debatten über CO2-Steuer.
Tag 6, Solidarität war gestern, heute gibt's Selfcare.
Hilfsbereitschaft wurde von Achtsamkeit ersetzt. Früher hat man Kuchen gebacken, heute schickt man positive Vibes per Emoji. Senioren fühlen sich unsichtbar außer an der Wahlurne, da dürfen sie nochmal mithelfen, das Abendland zu retten. Danach geht's zurück in die soziale Versenkung. Schön war's.
Ironie.
Früher hieß es, gemeinsam sind wir stark. Heute, geh du schon mal unter, ich meditiere noch. Vielleicht brauchen wir einfach Influencer mit Pflegekräften als Haustiere. Dann klappt's auch mit der Empathie.
Tag 7, wir schaffen das, nächstes Quartal vielleicht.
Die Krise hat Pause oder ist das schon der Normalzustand? Deutschland ruht sich auf Phrasen aus wie transformative Zeiten, während es in Wirklichkeit bloß orientierungslos taumelt. Die Vollzeitrentner, die einst Wohlstand aufgebaut haben, blicken irritiert.
Wofür genau haben wir 45 Jahre malocht?
Für Instagram-Filter und Selbstverwirklichung in der Teilzeitgesellschaft.
Ironie.
Deutschland geht nicht unter, es entschleunigt sich einfach in Echtzeit. Früher war man stolz auf seine Arbeit. Heute reicht ein Sinn-Krise-Coaching zum Karriereeinstieg.
Abspann, danke für nichts. Oder wie man heute sagt, Hashtag läuft.
Eine Ehrenrunde durch den Wahnsinn aus Sicht eines Menschen, der noch wusste, wie man einen VHS-Rekorder programmiert. Tja, ich sitze hier auf meinem Designerstuhl im Atrium, trinke meinen Signature-Cocktail aus meinen mundgeblasenen Pearl Martini-Glas und beobachte, wie das Land langsam aber sicher in Richtung Trümmerfeld 2.0 schlittert, diesmal aber mit WLAN und viel gut Rhetorik. Ich habe mein halbes Leben damit verbracht, dieses Land am Laufen zu halten, nicht als Befehlsempfänger, sondern als einer, der Verantwortung übernommen hat, Führungskraft, später Unternehmer, Arbeitgeber. Jeden verdammten Morgen raus, während andere noch darüber sinnierten, was sie erfüllt. Ich habe Jobs geschaffen, Rechnungen bezahlt. Und nun ist eine Generation am Ruder, die Burnout vom Yoga kennt, Krise aus Podcasts zitiert und sich beim Bäcker lieber mit dem Barista unterhält als mit dem Nachbarn. Für eine Politik, die so entschlussfreudig ist wie ein Eichhörnchen auf Valium und die mehr Energie in ihr Twitter-Profil steckt als in irgendein Gesetz, das man noch verstehen könnte. Für eine Gesellschaft, die sich um das Schandern streitet, während Pflegeheime untergehen und niemand mehr weiß, wie man einen Wasserschaden meldet, ohne drei QR-Codes zu scannen. Und ich frage mich, war das der Plan? Ich erinnere mich an eine Zeit, da hat man Fehler gemacht und sie zugegeben. Heute gründet man eine Taskforce, schreibt einen Leitfaden, schiebt die Schuld nach Brüssel oder ins System und nennt das dann Fortschritt. Bei uns hieß das früher:
Mach den Mist einfach besser, Hans.
Wir haben noch echte Debatten geführt. Im Verein, auf dem Marktplatz, bei Bier und Bockwurst. Heute wird gecancelt, blockiert oder maximal reflektiert. Und wehe, du hast eine Meinung, die nicht vorher dreifach sensibilisiert wurde, dann bist du schneller Nazi, als du Volksmusik sagen kannst. Krisenbewältigung, haben sie gesagt. Transformation, haben sie versprochen. Was wir bekommen haben, ist eine Mischung aus Dauerdurchwursteln, Ankündigungslyrik und moralischem Zeigefinger. Ein Land im Zustand zwischen PowerPoint-Fieber und realitätsferner Wohlfühlpädagogik. Und dann heißt es:
Wir brauchen die Erfahrung der Älteren.
Ach, bitte. Ich hab schon erlebt, wie man Kartoffeln mit der Hand schält, ohne sich dabei traumatisch zu triggern. Erfahrung wollt ihr nicht, ihr wollt Bestätigung, dass irgendwie schon passt, obwohl's brennt. Ich bin nicht wütend. Ich bin müde. Müde von Worthülsen, müde von Heilsversprechen mit eingebautem Scheitern. Müde von Menschen, die glauben, Verantwortung sei ein Instagram-Filter mit gutem Gewissen. Und müde davon, als Boomer beschimpft zu werden, weil ich noch weiß, wie man eine Bohrmaschine benutzt und ohne App eine Meinung bildet. Aber wisst ihr was? Ich werde trotzdem weiter zusehen. Von meinem Designerstuhl im Atrium, meinen Signature-Cocktail aus meinen mundgeblasenen Pearl Martini Glas und einer gehörigen Portion Häme und einem sehr gut alimentierten Ruhestand, den die meisten von euch wohl nicht mehr haben werden. Denn nichts macht mehr Spaß, als mit einem erfüllten, großartig gelebten Leben dabei zuzusehen, wie sich eine moralisch überdrehte Generation in ihrer eigenen Wokeness verheddert und dabei stolz ruft:
Wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, nur leider ist es der direkt ins Nebelwandertal der Planlosigkeit. Und wenn's kracht, komm ich vielleicht sogar raus aus dem Garten, um zu sagen:
Hab ich euch gleich gesagt. Neues Leben, neue Töne, mein Start in die 80er. Altstadtlichter und Neujahrsnächte oder Carl Chen, Wodka, Wunderkerzen und andere Höhepunkte.
Noch einmal zurück in die 1980er Jahre. Die begannen für mich mit einem Wendepunkt, einem sanften, fast leisen, aber bedeutungsvollen Schritt zurück in die Stadt, in der fast alles für mich begonnen hatte, Hannover. Ich war wieder daheim. Und doch war es nicht mehr das alte Hannover meiner Jugendzeit. Die Stadt hatte sich verändert, jedenfalls sah es zunächst so aus: moderner, lebendiger, neugieriger. So wie ich selbst. Ich zog zurück in ein neues Umfeld, lernte neue Menschen kennen, knüpfte neue Bande und fand mich plötzlich in einem ganz anderen sozialen Kosmos wieder. Die Altstadtszene, die damals zu blühen begann, wurde schnell zu meinem kulturellen und zwischenmenschlichen Dreh- und Angelpunkt. In verwinkelten Gassen, zwischen urigen Kneipen und lebhaften Bars pulsierte ein neues Lebensgefühl. Hier fühlte ich mich wohl, hier gehörte ich hin. Es war eine herrlich entspannte Zeit, offen, unbeschwert und voller kleiner Abenteuer. Ein ganz besonderes Kapitel dieser Jahre schrieb mein Freund Peter. Wir kannten uns, seit wir denken konnten, gemeinsam in Hannover aufgewachsen, gemeinsam unsere Lehre in derselben Firma gemacht. Später zog es uns beide zur Marine, doch während ich nach dem Dienst und meiner Skilehrer-Episode zurückkam, schlug Peter einen anderen Weg ein. Er wurde Teil eines Marineprogramms für die damals neuen Lenkwaffenzerstörer, eine Speerspitze militärischer Technologie, die in Maine in den USA gebaut worden. So kam es, dass er in den USA seine große Liebe fand, dort heiratete und seit Mitte der 70er fest auf der anderen Seite des Atlantiks verwurzelt blieb, erst in Baltimore, dann in der Nähe von Boston. 1981 folgte ich zum ersten Mal seinem Ruf, mein erster Trip in die Vereinigten Staaten. Für mich war das wie ein Eintritt in eine andere Welt. Ein Amerika, wie ich es nur aus Filmen kannte, große Autos, noch größere Portionen, schier endlose Straßen und eine Offenheit, die ihresgleichen suchte. Diese Reisen zu Peter wurden bald zur festen Tradition, sie prägten meinen Horizont und weiteten mein Denken. Ich fühlte mich nie als Tourist, eher als ein heimlicher Teil dieses großen Abenteuers namens Amerika. Zurück auf Anfang, da, wo die 80er gerade erst loslegten. Die begannen mit dem Jahrzehntwechsel zum Jahr 1980. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Es war eine Nacht, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. In der London-Schenke, einem echten Urgestein der Altstadtkultur, wurde der Jahreswechsel gebührend gefeiert. Geschlossene Gesellschaft, nur Stammgäste, und ich mittendrin. Carl Chen, der Wirt, eine lokale Legende mit einem losen Mundwerk und einem Herz aus Gold, war der Gastgeber. Er verstand es wie kein zweiter, Menschen zu unterhalten. Mit seinen Geschichten, seinen Anekdoten, seinen pointierten Sprüchen konnte er aus jedem Abend ein kleines Theaterstück machen. Wir erschienen im besten Zwirn. Die Altstadt war an diesem Abend eine Bühne für alle Typen, die das Leben so hervorgebracht hatte: Unternehmer, Handwerker, Beamte, Ärzte, Juristen, aber auch der ein oder andere aus dem Rotlichtmilieu. Eine bunte Mischung, die gerade deshalb so wunderbar funktionierte. Die London-Schenke war nicht groß, aber sie hatte alles, was man für eine legendäre Nacht brauchte. Ein Tresen, der wie ein Herzstück in der Mitte des Raums thronte, umgeben von Menschen, Geschichten und Gelächter. Es roch nach Bier, Rauch, Käsehäppchen und einem Hauch Abenteuer. Wodka war das Getränk der Stunde in kleinen Gläsern, eiskalt, schnörkellos. Dazu Gildepilsener. Horst, der Bäcker von nebenan, hatte eine kunstvolle Auswahl an Knapes gezaubert, und Carl Chen kredenzte eine feurige Mitternachtssuppe, die mehr war als bloße Nahrungsaufnahme, ein Ritual. Und dann kam Mitternacht. Ein gleißendes, ohrenbetäubendes Feuerwerk legte sich wie ein rauschender Vorhang über die Altstadt. Aus allen Gassen strömten Menschen zusammen, und plötzlich war da kein drinnen oder draußen mehr, es war eine große, brodelnde Familie. Ein Moment kollektiver Ekstase, wie man ihn nur selten erlebt. Die Marktkirche, dieses stolze Wahrzeichen Hannovers, stand da wie ein Monument in Flammen, nicht im wörtlichen, sondern im magischen Sinn. Die historischen Fassaden der Altstadt waren in Licht getaucht, in Funkenregen gehüllt, in das gleißende Versprechen eines neuen Jahrzehnts. Doch damit war der Abend längst nicht vorbei. Auf den Gassen wurde weiter gefeiert. Fenster wurden geöffnet, Musik drang heraus und die Straße selbst wurde zur Tanzfläche. Niemand kümmerte sich um die Kälte, das Feuerwerk hatte uns entzündet. Man prostete sich zu, küsste sich, lachte, tanzte. Es war wie ein urbaner Karneval, spontan, wild, ehrlich. Die ganze Altstadt ein einziger Rausch. Und wie es sich für solche Nächte gehört, blieb auch mein Heimweg nicht allein. In der Erinnerung verschwimmt das Gesicht, aber das Gefühl ist geblieben: Wärme, Nähe, der Geschmack von Wodka und Pfefferminz, das Knirschen des Kopfsteinpflasters unter den Schuhen. Als ich schließlich in den frühen Morgenstunden in mein kleines Apartment zurückkehrte, war draußen schon das erste Licht zu sehen. Kaum geschlafen, aber selbstverständlich den Wecker gestellt, das Neujahrs-Skispringen aus Garmisch-Partenkirchen wollte ich wie immer nicht verpassen. Und siehe da, als der Wecker klingelte, war ich nicht allein im Zimmer. Ich musste lächeln. Das neue Jahrzehnt hatte eindeutig seinen eigenen Takt. Und er passte zu meinem. Was ich damals natürlich noch nicht wusste, all das, die langen Nächte, die Silvesterfeten, die USA-Reisen und sogar Karlchens Mitternachtssuppe, war streng genommen schon Teil meiner Vorbereitung auf das spätere Leben als Vollzeitrentner. Ich habe quasi früh geübt fürs Ausschlafen, fürs Feiern ohne schlechtes Gewissen, für Gespräche mit Menschen aus allen Ecken des Lebens und für das Genießen des Moments, ganz ohne Blick auf die Uhr. Die 80er waren also kein Umweg, sondern eine Art Fortbildung in Lebensfreude, Freundschaft, Freiheitsgefühl. Und heute, in meinem Ruhestandsdasein, merke ich oft, ich habe damals ganz unbewusst die besten Grundlagen gelegt. Wobei, so ganz unbewusst war das vielleicht gar nicht. Carl Chen hätte wahrscheinlich gesagt:
Der Junge wird mal ein ganz entspannter Rentner.
Und recht hätte er gehabt.
Heute bei der Vollzeitrentner. klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.